Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Man glaubt zwar, dass immer mehr Leute sich bio ernähren, aber noch sind es gerade mal ein Viertel der Deutschen. Und auch das, noch immer landen bis zu 30% der Nahrungsmittel im Abfall. Und jetzt sorgt der Krieg gegen die Ukraine dafür, dass die Nahrungsmittelpreise steigen. Denn auch die Biobauern haben ein Problem. Gentechnikfreies Futter zum Beispiel kommt ausgerechnet von dort, aus der Ukraine und der Schwarzmeerregion. Wie viel Bio geht da noch? Jetzt mein Thema, und dazu sind wir mit David Spencer verbunden. Er ist Biologe und Science Slammer und außerdem erscheint diese Woche sein Buch Alles biologisch. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau von Willerbeck.
Bei den Energielieferanten, da greift man derzeit auf fossile Energien zurück, um vom russischen Erdgas unabhängiger zu werden. Jedenfalls wird das immer wieder vorgeschlagen. Wie sieht es da in der Landwirtschaft aus? Geht es da jetzt auch um maximalen Ertrag auf minimaler Fläche, also quasi ohne Rücksicht auf Verluste?
Ja, also wir sehen, dass die Produkte aus der Landwirtschaft, gerade auch um die es jetzt geht, wenn wir aus den Produkten von Russland und Ukraine verzichten müssen, also Getreideexporten vor allem, dann sehen wir, dass diese Produkte eben ganz oft in die Tiermast gehen, aber natürlich auch in die Bioenergie in Form von Biogas oder Bioethanol. Also durchaus gibt es dort auch eine Konkurrenz zwischen den Produkten für den Tank und für den Teller.
Wir stecken im Dilemma und ich höre schon die Stimmen, die sagen, na, dann müssen wir einfach mehr düngen und mehr spritzen. Tja, bekanntermaßen ist aber auch Dünger extrem teuer. Also was tun?
Ja, die Regierung versucht, das abzupuffern, indem zum Beispiel beim Tierfutter reduziert wird, beziehungsweise die Getreideanteile im Tierfutter kurzfristig reduziert werden und zum Beispiel durch Gründüngung, durch Grünfutter ausgetauscht werden. Aber meiner Meinung nach wäre zum Beispiel ein viel größerer Hebel, wenn wir alle weniger Tierprodukte kaufen, zumindest kurzfristig, um den Markt zu entlasten, aber auch indem eben diese erwähnten Getreideeinträge in die Biogasgewinnung oder Bioenergiegewinnung auch reduziert würden, weil das würde uns kurzfristig unabhängiger machen von diesen circa ein Drittel aller Weizenausfuhren, die aus Russland und Ukraine kommen.
In Ihrem Buch Bio, aber logisch, verweisen Sie auf viele Wege, nicht nur auf einen Königsweg. Diversität ist da auch ein Stichwort. Allerdings, wir Menschen begnügen uns ja inzwischen mit 30 von circa 30.000 Pflanzenarten zur Ernährung. Ich kann ja mal zugeben, dass ich meine Freunde immer gerne damit überrasche, weil wie viele essbare Wildpflanzen es gibt, unzählige. Was tun, um das Potenzial viel besser zu nutzen, dass wir eben nicht nur abhängig sind von 30 Pflanzen zur Ernährung?
Ja, absolut. Also ich als Pflanzenforscher, ich habe das natürlich täglich bei mir auf dem Tisch, wenn ich neueste Forschungsergebnisse sehe zu irgendwelchen wirklich innovativen Pflanzensorten, für die es vielleicht noch nicht mal einen deutschen Namen gibt. Ich glaube, dass da noch großes Potenzial steckt darin, einfach auch den politischen Rahmen dafür zu schaffen, dass Innovationen dort vorangetrieben werden. Also das soll heißen, dass wir neue Nahrungsmittel erschließen, die wir vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm haben, die vielleicht auch bedeuten, dass wir unsere Esskulturen ein bisschen ändern müssen. Aber eben auch, wie gesagt, es gibt auch Energiepflanzen, die wir noch nicht angetastet haben und solche Pflanzen, die vielleicht auch in der Landwirtschaft weniger Pestizide und Dünger benötigen würden im Anbau. Also da ist noch viel zu tun und es scheitert meist daran, dass eben Forschungsgelder oder eben der nötige politische Mut da ist, um solche Projekte auf den Weg zu bringen.
Was gibt's denn dann zu essen, um mal auf dem Teller zu bleiben, das Ersatz bieten würde? Sie erwähnen da in Ihrem Buch den Meeresspargel.
Zum Beispiel, ja. Der ist auch bekannt als Queller. Den gibt es manchmal im Supermarkt zu holen, also der Kulinarikabteilung. Das ist im Grunde eine Salzpflanze. Und das Tolle an Salzpflanzen ist, dass die eben auf salzigen Böden wachsen. Das heißt, wir könnten die sogar anbauen, wo sonst keine Nutzpflanzen wachsen würden. Wir könnten Salzwasser benutzen, was ja auch Trinkwasser sparen würde. Und so gibt es viele Pflanzenprodukte, die wir viel zu selten eigentlich integrieren in unsere Zutatenliste. Und der Queller ist nur eine davon. Da kann man sich auch weiter vorstellen, wenn man ein bisschen rumspinnen mag, dass man so eine Aquaponik-Kultur, die man ja schon kennt aus zum Beispiel Fischzucht kombiniert mit Tomaten oder sowas, kann man sich vorstellen, wenn man eine Qualle und einen Queller zusammenbringt, die beide im Salzwasser leben und so ein trinkwasserfreies Nahrungsangebot zu schaffen für die Menschen der Zukunft.
Kann man die Qualle auch essen?
Ja, natürlich. Die besteht zwar zu einem ganz großen Teil aus Wasser, ist aber auch proteinreich und klingt vielleicht erstmal ein bisschen befremdlich, aber in Fernost ist das gar nicht so unüblich, getrocknete Quallen zu essen.
Wie schmeckt die?
Ich habe es leider selber noch nicht probiert. Ich
Ah.
stelle es mir ein bisschen salzig, fischig vor, aber ich weiß es nicht.
Sagen Sie uns Bescheid, wenn Sie sie gekostet haben. Sie mahnen ja auch an,
Ja.
die Wissenschaft zu integrieren, auch um Methoden der Gentechnik mehr zu nutzen. Gentechnik, da schrillen ja bei vielen schon die Alarmglocken. Warum finden Sie das gut?
Ja, da gibt es ein großes Missverständnis zwischen, ich sag mal, der Politik, der Gesellschaft und der Wissenschaft. Denn die grüne Gentechnik ist ja ein Unterzweig der Gentechnik. Es gibt ja auch rote Gentechnik, zum Beispiel in der Medizin, wie sie bei den mRNA-Impfstoffen zum Beispiel angewandt wurde. Aber die grüne Gentechnik, die ist ja quasi eine Methode, um Pflanzen unabhängiger zu machen von dem Input, den sie normalerweise jetzt momentan brauchen, sei es Dünger, sei es Pflanzenschutzmittel oder Unkrautbekämpfungsmittel. Und die grüne Gentechnik erlaubt es uns eben, Pflanzen ein bisschen widerstandsfähiger zu machen und nicht nur auf immer mehr Ertrag zu zielen, sondern eben auch Resilienz zu schaffen. Das heißt, Pflanzen, die im Klimawandel besser bestehen können, die vielleicht mit Trockenheit oder Hitze besser klarkommen. Und die Methoden werden in der Gentechnik immer feiner. Und wir verstehen immer mehr, wie wir die einsetzen können, abgesehen von solchen wie glyphosatresistenten Pflanzen, die in der Vergangenheit natürlich für die Negativpresse gesorgt haben, von denen wir auch weg wollen. Aber so sehe ich, dass die Gentechnik eine von vielen Methoden ist, neben digitalen Lösungen, die auch entwickelt werden, oder ackerbaulichen Methoden, um die Landwirtschaft wirklich effizient und auf der gegebenen Fläche so produktiv und ökologisch wie möglich zu machen.
Alles biologisch, das ist also ganz ernst gemeint, aber es soll nicht mehr so schnell gehen, alles.
Ja, ganz genau. Und wir müssen vielleicht auch den Begriff biologische Landwirtschaft neu definieren, denn momentan sind die Regularien einfach im Ökolandbau so, dass bestimmter Einsatz von Technologie oder Spritzmittel nicht erlaubt ist. Und das führt dazu, dass der Ertragsverlust so hoch ist im Ökolandbau, dass wir dort eine viel größere Fläche brauchen, um den gleichen Ertrag zu erbringen. Und wir können uns eigentlich nicht leisten, in heutiger Zeit mehr Fläche in Anspruch zu nehmen, mehr natürliche Lebensräume dafür in Anspruch zu nehmen, dass wir unsere Landwirtschaft betreiben können.
David Spencer war das hier im Deutschlandfunk Kultur. Das Buch des Biologen und Science Slammer, Alles biologisch, erscheint diese Woche bei Drömer. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.